Der erste Martin hat uns ja schon mit hineingenommen. Jetzt kommt der zweite Martin. Lukas-Evangelium, Begegnung mit Jesus. Das war die letzte Woche zu der Überschrift. Jesus ist aber nicht nur Menschen begegnet, sondern, wie wir es vorhin gehört haben, Jesus ist auch dem Satan begegnet. Gott und gleich ganz Mensch. Und weil Gott sich klein gemacht hat und sich beschränkt hat, war es überhaupt möglich, dass er versucht wurde? Weil ein Gott kann sich doch nicht versuchen lassen. Aber Jesus schon. Und dann hat doch der Ulrich uns so eindrücklich mit hineingenommen, mit diesem Adam im Garten Gethsemane, mit diesem ersten Menschen, da kam diese Sünde in diese Welt. Da kam diese Trennung, dieser Beziehungsbruch zwischen Mensch und Gott. Und dann aber mit Jesus, diesem zweiten Adam, wird er auch genannt. Mit diesem Jesus kam diese Erlösung, diese Rettung, diese Heilung von unserem Bruch, von unserer Beziehung. Und von diesem Wüstenerlebnis geht es jetzt weiter. Und Lukas Evangelium, der Lukas ist ja normalerweise ziemlich chronologisch, haben wir es am Anfang gehört, ja, ganz am Anfang in der ersten Predigt. Aber jetzt weicht er ein bisschen ab. Er wird nicht mehr chronologisch, aber trotzdem noch logisch. Weil jetzt ist ein Jahr Pause. Zwischen unserem Text und dieser Versuchungsgeschichte ist ein Jahr Pause, wo Jesus schon gewirkt hat und rumgereist ist in Nordisrael, im See Genezareth, Kapernaum. Und das wird uns berichtet in nur, jetzt muss ich gucken, wo der Präsenter ist. Habe ich ihn eigentlich gehabt? Ah, alles gut. Das wird uns berichtet in diesen zwei Versen, wird uns berichtet dieses Jahr nur. Und Jesus kam in der Kraft des Geistes wieder nach Galiläa, also in dieses Nordisrael, und die Kunde von ihm erscholl durch das ganze umliegende Land und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von jedermann gepriesen. Also ein Jahr hat schon Jesus gewirkt nach diesem Wüstenerlebnis und jetzt kommt er zurück in seine Heimatstadt Nazareth. Da, wo er aufgewachsen ist, da, wo er seine Jugend verbracht hat. Man kannte ihn, man kannte seine Familie, aber man hat schon vieles gehört von ihm. Und die Erwartungen waren groß. Wer ist dieser Jesus? Und deswegen stellt auch Lukas diese Geschichte zu Beginn, weil die Frage ist, ist dieser Jesus ein besonderer Rabbi? Ist er vielleicht sogar ein Prophet? Oder ist er sogar vielleicht viel mehr noch? Und Lukas war ja auch einer, der wohl einen Bezug hatte vom Evangelium her für die Heiden, für die Ausländer. Und das kommt heute auch raus aus dieser Geschichte, dass Jesus nicht nur für das Volk Israel da war, sondern für alle Menschen. Und Nazareth war eigentlich unbedeutend. Ein kleines Dorf, eine kleine Stadt, man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall im Alten Testament wird es nicht arg erwähnt, Nazareth. Und im Johannesevangelium gibt es noch eine Szene, wo Philippus zu seinem Freund Nathanael ganz begeistert kommt und sagt, ich habe den Christus Jesus, den Messias, habe ich gesehen und gefunden. Und Nathanael sagt nur, den Christus von Nazareth? Was kann schon von Nazareth Gutes kommen? Also Nazareth war unbedeutend, war vielleicht auch eher eine verrufene Stadt. Und jetzt ist die Frage, wie reagieren diese Menschen in Nazareth auf diesen Jesus, wenn er nach Hause kommt? Und ich möchte euch mit hineinnehmen in diesen Text. Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesajas gereicht und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, also Altes Testament vom Jesaja, zitiert er jetzt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und die zerschlagen, zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden: Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und sie gaben alle Zeugnis von ihm und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen, und sprachen: Ist das nicht Josefs Sohn? Jesus kam nach Nazareth und aus einer Gewohnheit ging er natürlich am Sabbat auch in die Synagoge. Und weil er ein Rabbi war, weil er schon ein angesehener Rabbi war, wurde ihm da diese Schriftrolle gereicht. Und dann liest Jesus aus diesem Jesaja Kapitel 61 Vers 1 und vielleicht anders wie jetzt heute in diesem Raum, jeder in dem Raum, wo Jesus diese Worte gesagt hat, wusste sofort, um was es hier geht. Es ist nämlich eine Vorhersage auf diesen Messias. Es ist eine Prophezeiung auf diesen Messias. Und jeder wusste es in diesem Raum. Und dann war es üblich, dass nach der Schriftlesung im Stehen der Rabbi sich hinsetzte, das mache ich jetzt nicht, das ist bei uns schon anders, und lehrte. Und die Menschen waren beeindruckt. Was für Worte hat dieser Rabbi? Was für eine gnadevolle Worte hat dieser? Und sie waren erstaunt über diese Worte. Und ich möchte mit euch mal genauer nochmal dieses Zitat angucken von Jesaja 61,1, was hier Jesus zitiert: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt. Und jetzt gibt es fünf Kennzeichen von diesem Messias, wo hier erwähnt werden. Das ist zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und dann sagt Jesus noch diese Worte: Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Diese Erwartung, diese Juden hatten im Alten Testament eine brutale Erwartung. Es ging immer darum, wie kann ich gerecht vor Gott werden, und gleichzeitig aber auch diese Sehnsucht: Wann kommt dieser Messias? Wann kommt dieser Befreier? Wann kommt dieser König, der uns befreit von der Gefangenschaft von damals Babylon und jetzt heute von den Römern? Eine brutale Erwartung war da. Das hat sie geprägt. Wann endlich kommt dieser Befreier? Und jetzt zitiert Jesus aus dem Jesaja und sagt: Hier, ich bin's. Heute, seht her, heute hat sich das Wort erfüllt durch mich. Und was sind diese Kennzeichen? Was sind diese fünf Kennzeichen von diesem Messias? Zu verkündigen das Evangelium der Armen. Und ja, Jesus kam zu den Armen. Und Jesus ging zu den Armen. Aber hier ist nicht diese materielle Armut gemeint. Und jetzt komme ich nochmal auf die Bibeltage, da wurden wir so eindrücklich in die Bergpredigt doch mit hineingenommen von der Miriam Kim Rauchholz zu der ersten Seligpreisung in Matthäus 5, Vers 3, wo Jesus schon sagt: Selig sind, die da geistig arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Wenn es hier steht, zu verkündigen das Evangelium den Armen, dann geht es hier um geistliche Armut. Und ich fand es sehr gut, wie die Miriam Kim Rauchholz das so erklärt hat: Materielle Armut und geistige Armut kann man eigentlich eins zu eins gleichsetzen. Wenn du materielle Armut hast, dann bist du angewiesen auf Hilfe von außen. Wenn du nichts mehr hast, dann brauchst du eine Hilfe von außen. Und bei einer geistigen Armut ist es gleich. Wenn ein Mensch anerkennt, er braucht Hilfe von außen, er kriegt sein Leben nicht selber gebacken, dann ist er doch erstmal bereit, vielleicht auf das Evangelium zu hören, wenn er sagt: Herr Jesus, ich brauche dich. Das ist geistliche Armut. Und nicht zu denken, ja, ich kann doch aber was und ich habe doch Rücklagen und ich kann doch ein bisschen was. Nein, geistliche Armut heißt Bankrotterklärung. Ich kann nichts und ich brauche diesen Jesus. Das ist das erste Kennzeichen von diesem Messias, wo er gekommen ist in diese Welt. Das zweite ist zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen. Im Johannes 8, Vers 34 steht mal, Jesus sagt, ich versichere euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ja, die Israeliten waren oft gefangen und sie waren in Gefangenschaft. Und sie hatten vielleicht eine Erwartung gehabt, dass dieser Messias kommt, um sie aus dieser Gefangenschaft zu befreien. Aber Jesus hatte noch was viel Größeres im Sinn. Gott hatte noch was viel Größeres im Sinn. Er wollte die Menschen aus ihrer Sünde, aus ihrer Sklaverei der Sünde befreien. Wie wir es letzte Woche gehört haben, durch den ersten Adam kam der Zerbruch in die Welt. Aber durch diesen zweiten Adam, durch Jesus, kam wieder Vergebung in diese Welt. Und das ist das zweite Kennzeichen von dieser Prophezeiung, dass Jesus uns frei machen möchte. Und vielleicht ist auch die Reihenfolge da wichtig. Erstmal muss ich vielleicht erkennen, dass ich geistlich arm bin, dass ich nichts habe, dass ich wahrscheinlich doch wirklich ein Sünder bin, dass ich getrennt bin von Gott, um dann vielleicht auch zu erfahren, wie Gott mich da frei machen möchte. Im Galater 5, Vers 1, da geht es um Christen, da schreibt Paulus, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Ja, wir sind Befreite. Wenn wir Jesus haben in unserem Leben, dann sind wir befreit von dieser Sünde. Dann ist diese Trennung zwischen Gott und Mensch aufgehoben. Aber gleichzeitig ist doch wieder eine Gefahr, dass wir auch immer wieder doch neigen, zurückzufallen. Zurückzufallen in unsere sündhafte Süchte, alte Gewohnheiten, vielleicht auch Selbstanklage. Oder dass wir Lügen glauben. Und deshalb schreibt der Paulus hier, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auferlegen. Befreiung gehört untrennbar zum Evangelium. Und interessant finde ich, Johannes der Täufer, der wo ja als Vorbereiter auf Jesus kam, der hat ja die Leute getauft, eine Bußtaufe, und hat gepredigt, dass sie umkehren sollen von ihrem Weg. Und wir hören später im Lukas-Evangelium, alle, die sich taufen ließen, die bereit waren und anerkannt haben, ja, sie müssen umkehren, die waren auch bereit, auf Jesus zu hören. Und alle, die sich nicht taufen ließen von Johannes dem Täufer, und es waren vor allem die Pharisäer und Schriftgelehrte, steht in der Bibel, dass die auch nicht offen waren für Jesus. Dass ihr Herz verschlossen war. Buße gehört dazu, damit wir erleben, wie Jesus uns doch frei machen möchte. Und dann heißt die dritte Kennzeichen, und den Blinden, dass sie sehen sollen. Ja, Jesus hat Blinde geheilt. Aber hier geht es nicht nur um das Augenlicht, sondern Johannes 9, Vers 39 sagt Jesus selber, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, auf dass die da nicht sehen, sehen werden und die da sehen, blind werden. Und Jesus hat nie einen Sehenden blind gemacht. Er hat blinde Sehen gemacht, aber hier geht es um eine geistliche Blindheit. Hier spricht die Prophezeiung schon, dass dieser Messias kommt, um unsere geistliche Blindheit wieder wegzunehmen. Damit wir wirklich mit Gottes Augen sehen, wer wirklich Gott ist, wer dieser Vater ist. Und dass es auch mehr gibt als nur diese sichtbare Welt. Dass diese unsichtbare Welt wahnsinnig groß ist. Sowohl im Negativen, dass der Widersacher wahnsinnig viel Macht hat, aber gleichzeitig auch diese Gegenwart Gottes in unserem Leben sichtbar werden darf, hier und jetzt. In Offenbarung 3, Vers 17 an die Gemeinde von Laodicea ist es auch ein Weckruf, wo da steht, ich bin reich und habe mehr als genug, sagt die Gemeinde, und brauche nichts. Und dann steht da, und weiß nicht, dass du elend, jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ja, wir können blind sein. Wenn unser Herz kalt ist, dann sind wir blind für Gottes Reich, für Gottes Evangelium. Aber Jesus möchte unsere Blindheit wegnehmen. Und oftmals brauchst du nur ein ganz einfaches Gebet, wie dieser Zöllner, der sich als Sünder angekannt hat und gesagt hat, Herr Jesus, ich Sünder, sündiger Mensch, helfe mir doch, begegne doch mir. Und Jesus sagt zu diesem Zöllner dann später oder zu seinen Jüngern, dieser ist gerecht vor Gott. Dieser Zöllner ist gerecht vor Gott, weil er erkannt hat, dass er Hilfe braucht von Jesus. Und zum Schluss noch das Vierte, die Unterschlagenen zu entlassen in die Freiheit. Im Urtext steht, glaube ich, in Stücken. In Stücken zerbrochen, kann man sagen. Und wir Menschen sind doch eigentlich zerbrechliche Wesen. Und deswegen hat auch Jesus mal gesagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ihr, wo doch alles unterbrochen seid, ihr, wo mit noch vielleicht einer Vergangenheit euch rumschleppt, wo belastet seid, wo Zerbruch da ist, wo Enttäuschung da ist, wo Verletzung da ist. Ich möchte euch Ruhe schenken. Bei mir dürft ihr heil werden. Und gleichzeitig sagt Jesus, eure gebrochene Gefäße möchte ich gebrauchen, weil ich in euch hineinkomme. Und wenn ich mich in euch hineinlege, in diesen zerbrochenen Gefäß, dann darf es heil werden und dann dürfen auch andere davon profitieren und heil werden. Und zum Schluss dann noch unser Verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und das fand ich ganz spannend, weil da bezieht jetzt das Gnadenjahr im Alten Testament, das ist das Jubeljahr. Gott hat seinem Volk Israel Sabbat geboten. Ein Sabbatjahr alle 7 Jahre, dass das Land alle 7 Jahre ruhen soll. Und dann gab es noch ein Jubeljahr, alle 7 mal 7 Sabbatjahre, also nach 49 Jahren, das 50. Jahr, sollte eigentlich ein Jubeljahr sein. Und bei diesem Jubeljahr war das Besondere, da wurden alle Schulden erlassen von jedem, der welche hatte. Da sollten die Sklaven wieder frei werden. Da sollte wieder das Land, wenn du eins gekauft hast, sollte wieder zurückgegeben werden zum Besitzer, zum ursprünglichen Besitzer. Und das Land sollte 1 Jahr brach liegen und die Menschen sollen 1 Jahr ausruhen. Das war das Jubeljahr. Ehrlich gesagt, man findet nicht viele Nachweise, dass dieses Jubeljahr wirklich auch mal in Israel oder unter dem Volk Gottes umgesetzt wurde. Aber es war eine Anordnung von Gott. Und jetzt sagt diese Prophezeiung hier, das Gnadenjahr des Herrn. Und ich habe es mal gegenübergestellt, was bedeutet es, dieses Gnadenjahr? Was bedeutet es auf Bezug, dieses Bild von diesem Jubeljahr und jetzt von Jesus? Schuldenerlass. Wenn du am 49. Jahr dir noch eine Schuld angehäuft hast, dann wurde sie am 50. wieder auf 0 getilgt. Was für ein Bild für Vergebung der Sünden, dass durch Jesus nun unsere Schuld komplett auf null getilgt wird. Freilassung von Menschen. Sklaven sollten wieder freigelassen werden. Wir haben gehört, wir sind Sünde der Sklaven, aber durch Jesus werden wir frei. Wir sind keine Sklaven der Sünde mehr, wir sind Freie. Rückgabe von Land. Zurück zum Ursprung. Wir dürfen wieder einen Besitzerwechsel machen. Zurück zum Ursprung. Du und ich dürfen wieder Kind Gottes werden und sein und uns heißen, so wie es Jesus und Gott von Anfang an gedacht hat, in dieser engen Gemeinschaft wie im Garten Eden. Und ein Neubeginn, ein geistlicher Neubeginn. Durch Jesus kommt ein geistlicher Neubeginn, durch Jesus wird alles wieder erneuert. Die Beziehung wird wieder heil. Und das fand ich so grandios, wo ich das gehört habe und wo ich das eigentlich gelesen habe, was schon damals Gott dem Volk Israel von Bild gab und von eine Vorschrift gab, von diesem Jubeljahr und jetzt dieses Gnadenjahr. Und dieses Jahr ist nicht 365 Jahre. Das Gnadenjahr ist diese Gnadenzeit. Seit dem Kreuz auf Golgatha bis heute und bis Jesus wiederkommt, besteht diese Gnadenzeit, dieses Gnadenjahr, unter dem wir leben dürfen. Und jetzt hat Jesus dieses gelesen, diese Messias-Prophezeiung. Und jetzt führte er fort und er sprach zu ihnen: Ihr werdet mir freilich dieses Sprichwort sagen, Arzt, hilf dir selber, denn wie große Dinge haben wir gehört, die in Kapernaum geschehen sind. Tu so auch hier in deiner Vaterstadt. Ich habe es zu Anfang gesagt, ein Jahr hat Jesus schon in Galiläa gewirkt und vor allem in Kapernaum auch große Wunder getan. Und die Leute hatten eine Erwartung. Wenn du jetzt hierher kommst, dann wollen wir auch Wunder sehen von diesem Jesus. Aber Jesus sieht auch die Herzenseinstellung immer. Das, was wir oftmals vielleicht nicht sehen, Jesus sieht die Herzenseinstellung von diesen Leuten. Und deswegen spricht er jetzt hier fort. Er sprach aber: Wahrlich, ich sage euch, kein Prophet ist willkommen in seinem Vaterland. Aber wahrhaftig, ich sage euch, es waren viele Witwen in Israel zur Zeit des Elia, als der Himmel verschlossen war, 3 Jahre und 6 Monate, und eine große Hungersnot herrschte im ganzen Land. Und zum keinen von ihnen wurde Elia gesandt, als allein nach Sarpat im Gebiet von Sidon zu einer Witwe. Und viele Aussätzigen waren Israel zur Zeit des Propheten Elisa, und keiner von ihnen wurde rein, als allein Naaman der Syrer. Und alle, die in der Synagoge waren, wurden von Zorn erfüllt, als sie das hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Aber er ging mitten durch sie hinweg. Es war eine große Erwartung da von diesen Nazarenern. Und jetzt beginnt Jesus, weil er ihre Herzenseinstellung sah, die vielleicht nur auf Wundern aus waren, bringt er hier 2 alttestamentliche Geschichten. Elia und Elisa. Und diese Männer, das waren große Propheten, und die haben vor der Haustüre von Nazareth gewirkt. Genau in dem Gebiet, wo Nazareth ist, haben die gewirkt. Aber jetzt greift er 2 Geschichten raus, wo klar wird, weil das Volk Israel oftmals auch untreu war und ungehorsam und nicht vertraut hat auf Gott, hat er zum einen Elia in der großen Hungersnot zu einer Ausländerin in Sidon, das war außerhalb von Juda, geschickt. Und ich weiß nicht, wie weit ihr die Geschichte noch kennt, das war eine große Hungersnot im ganzen Land. Und Elia wird beauftragt, zu einer Witwe gehen, außerhalb von dem Volk Israel. Und er kam dort an und sagte: Pack mir doch bitte ein Brot. Und die sagte noch, sie hatte einen Sohn und sich, und sie sagte: Das ist unser letzter Rest. Das ist mein letztes Brot. Okay, ich will es für dich backen. dann können wir essen und dann können wir zusammen gemeinsam sterben. Aber sie hatte vertraut und sie hatte dieses Vertrauen an diesen Propheten gehabt, dass wenn er kommt, ich weiß nicht warum, dann gibt sie ihm das alles. Und sie wurde beschenkt und es steht in der Bibel, dass über die ganze Hungersnot hinweg jeden Tag in dem Topf, jeden Morgen, wenn sie hineingeschaut hat, war genug Mehl und genug Öl in dem Krug drin. Und so hat sie Gott versorgt, diese Witwe mit ihrem Sohn und den Elia. Und die zweite Geschichte ist der Elisa von Naaman, der Syrer, der Herr, ein Herrführer war, ein Mächtiger. Und er hat ein israelitisches Mädchen gehabt als Dienerin. Und er bekam Aussatz. Und dieser Aussatz, der war, es war eine Todeskrankheit, ein Todesurteil eigentlich damals. Ja? Und dann kam dieses israelitische Mädchen und hat gesagt, hey, bei uns gibt es einen Propheten, der kann dich heilen. Und er hat vertraut. Er war vielleicht am Anfang vielleicht auch noch ein bisschen, weiß es nicht, kritisch gegen, aber er hat sein Sach gepackt und ist mit ein paar Leuten nach Israel gereist zu diesem Propheten Elisa. Und als er da ankam, sagte Elisa nur, geh in den Jordan, tauch dich 7-mal unter und dann wirst du rein. War ein bisschen eine Enttäuschung da am Anfang von dem Naaman. Aber er hat vertraut. Nach einer Überredung von seinen Dienern, er hat vertraut, er hat gewagt, er ist 7-mal untergetaucht und er wird geheilt. Zwei Beispiele, wo er sagt, ihr Volk Israel, schaut her, viele waren aussätzig und viele waren hungernd, aber nur Gott ging zu denen, die mir vertraut haben. Und er ging auch außerhalb von euch, von eurem Volk, weil ich ein Gott bin, ein Messias bin für alle Menschen. Aber jeder hat die eigene Entscheidung, will er diesem Jesus vertrauen oder nicht? Bin ich offen für diesen Jesus oder nicht? Und deshalb war meine Frage, wie schnell kann es zu so einer Umschwenken kommen, von einer Begeisterung von diesen Leuten, dass sie verwundert waren über diese Worte, bis hin zu so einem Zorn, dass sie nicht nur sagen, ach, schwätzt du, hätten sie auch sagen können, ach, du mit deinem, du bist nicht der Messias und alles wäre gegessen gewesen. Aber da war so ein Zorn, so eine Wut, dass sie ihn umbringen wollten. Sie haben ihn in die Stadt rausgebracht und Nazareth, da gab es anscheinend irgendwie so eine Klippe oder so einen Abhang und den wollten sie ihn runterstürzen. Und ein kleiner Hinweis, sie wollten ein Wunder sehen und sie bekamen eins, aber sie haben es gar nicht erkannt, weil Jesus ging mittendurch. Das war ein Wunder. Aber die Menschen waren so mit ihrem Herzen so verkannt, dass sie selbst dann dieses Wunder nicht erkannten. Für mich in der Vorbereitung war das schon auch nochmal ein Bild, wo ich gesagt habe, was ist doch dieses, was von Vorrecht hatten doch die vielleicht diese Nazarener, mit Jesus groß zu werden, mit Jesus aufzuwachsen. Und ich musste in meinem Glaubensleben auch Parallelen finden, weil letztendlich bin ich auch mit Jesus groß geworden und aufgewachsen. Und es ist ein Privileg, hier aufzuwachsen, in einer christlichen Familie, in einer christlichen Gemeinschaft, mit Freunden, mit einem Umfeld, wo man Jesus kennt. Es gab nie einen Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich Jesus nicht kannte. Ich bin auch aufgewachsen mit Jesus, wie die Nazarener. Und doch hat es bei mir länger gedauert, zu sagen, will ich diesem Jesus auch vertrauen? Will ich mein Leben auf diesen Jesus setzen? Ich bin in die Jungschau gegangen und es war wirklich eine gesegnete Zeit und ich bin so dankbar für diese prägende Zeit. Aber weil ich ja eine Lese-Rechtschreibschwäche auch hatte, ist mir nie eingefallen, Bibel zu lesen. Mir wäre es nie eingefallen, in meiner Kindheit oder vor meiner Konfirmation die Bibel aufzuschlagen, guter Start zu lesen. Jeder hat es vielleicht gedacht, ja, der Martin, der kennt sich aus. Ja, ich kannte mich aus, weil ich gut geprägt wurde. Ich kannte alle Geschichten. Aber mir wäre es nie gedacht, die Bibel selber aufzuschlagen. Ich kannte Jesus. Und dann erst mit 16 oder 17, wo ich dann im Jugendbund aufkam, wurde ich vor allem durch die Fackelträger von Hans-Peter Reuer seine Predigten irgendwie angesprochen und habe gemerkt, wow, das ist nicht nur ein Kennen. Da ist mehr dahinter, da ist eine Beziehung dahinter, da spricht, dass man Jesus auch irgendwie lieben kann. Und durch diese Predigten, durch seine ersten Bücher, das waren die einzigen Bücher bis dato, die ich von vorne bis hinten gelesen habe. Kein Buch in der Schule habe ich je durchgelesen. Ich habe es mir irgendwie zusammengereimt bei der Arbeiten, war dann natürlich auch schlechte Note rausgekommen, weil ich es dann doch falsch zusammengereimt habe. Aber die Reuerpredigten und die Bücher, die haben mich angesprochen, weil da war eine Beziehung da. Und ich komme mal zurück auf die Bibeltage, wo die Kim Rauchholz gesprochen hat von diesem Acker. Wisst ihr noch vielleicht von dem Gleichnis? Da war einer, der hat einen Acker und da war ein Schatz drin. Und er hat in diesem Acker einen Schatz gefunden. Und dann wollte er diesen Acker kaufen, weil er diesen Schatz gefunden hat. Ich hatte diesen Acker. Ich hatte diesen Nährboden. Ich hatte dieses Fundament Jesus in meinem ganzen Kindheit. Aber dieser Schatz, dass Jesus wirklich dieser Schatz für mein Leben ist, den habe ich erst mit 16, 17 erfahren, wo ich mich selber auf die Suche gemacht habe und wo ich erlebt habe, dass Jesus ja wirklich ein Gott ist, der mich liebt und der mit mir was vorhat, der mich so annimmt, wie ich bin. Im Nachhinein kann ich sagen, in meiner Rechtschreibschwäche ist Gott mir begegnet durchs Lesen. Und auf einmal habe ich Lust bekommen, in der Bibel zu lesen. Auf einmal habe ich Lust bekommen, diesen Jesus mehr und mehr kennenzulernen. Damals gab es noch nicht zu viele Predigten, aber ich glaube, so 100 Predigten gab es von diesem Hans-Peter Reuer. Ich glaube, ich habe 80 habe ich mindestens angehört. Und deswegen bin ich bis heute noch so geprägt von ihm. Wisst ihr was? Die Nazarener, was das Grundproblem war, in Matthäus und in Markus wird berichtet, und er tat dort nicht viele Machttaten um ihres Unglaubens willens. Und in Markus wird es vielleicht nochmal deutlich, er konnte dort nicht eine einzige Tat tun, außer dass er wenige Kranken die Hände auflegte und sie heilte, und er wunderte sich über ihren Unglauben. Hans-Peter Reuer hat mal gesagt, die einzige Sünde seit dem Kreuz von Golgatha, die einzige Sünde, die wir uns von Gott noch trennen können, ist Unglaube. Kein Fehlverhalten kann noch so groß sein, aber Unglaube, nicht auf Gott vertrauen, nicht wollen. Jesus lässt uns die Freiheit. Ein Nicht-Wollen heißt dann auch, dass Jesus geht. Und in den Evangelien wird berichtet, dass Jesus nicht mehr nach Nazareth kam. In seiner ganzen Zeit, wo er gewirkt hat, kam er nicht mehr zurück nach Nazareth, sondern ging in die andere Orte. Aber ich möchte uns heute Morgen wieder Mut machen, nicht stehen zu bleiben bei diesem Jesus kennen und uns auch gegenseitig ermutigen, dass wir auf uns Acht haben, auf uns Kind, auf die Kinder und Enkelkinder, auf unsere Mitarbeiter und Teilnehmer. Es geht nicht nur darum, dass ich Jesus kenne, sondern dass ich in eine Beziehung komme mit ihm. Dass ich auch sagen kann, Jesus, du bist mein Leben. Und Lieben ist vielleicht zu steil, weil Lieben ist immer so ein bisschen gefühlsmäßig. Aber es geht nicht nur um Gefühl bei einer Beziehung, sondern es geht um eine Entscheidung. Wir können vielleicht auch sagen, Jesus, Vertrauen. Und das Kreuz, das steht dazwischen. Ich glaube, das Kreuz Jesus, das Blut Jesus, das ist das Wichtigste in deinem Leben, in meinem Leben, die Entscheidung. Dass ich sage, ja, ich komme unter das Kreuz und ich brauche dieses Kreuz. Ich brauche diesen Jesus. Und wenn ich dann diesen Jesus habe in meinem Leben, dann sind diese 5 Kennzeichen, wo wir vorhin durchgemacht haben, werden dann Realität. Dann möchte uns Jesus mehr und mehr in diese Beziehung hineinbringen. Er möchte uns Augen schenken, dass wir die Welt, dass wir meinen Nachbarn mit seinen Augen sehen. Dass ich frei werde von meinen Gewohnheiten. von meinen Lasten, dass mein zerbrochenes Gefäß heil wird. Dass ich Freiheit erfahre in Jesus. Und ohne Scham, ich weiß nicht, wann ihr zum letzten Mal vielleicht sagen konntet, das war so eine geniale Zeit mit Jesus. Ich würde sagen, von dem Zeitpunkt, wo ich dann mit 17 bis 20 oder 21, wo ich Jesus so ganz neu kennengelernt habe, nachträglich waren das meine schönsten und intensivsten Zeiten mit Jesus. Weil es war noch so unverblümt. Da war noch keine Erwartung da. Da habe ich erlebt, dass Gott doch irgendwas in mich hineingelegt hat. Und da wurde ganz vieles verändert. Aber auch nicht alles perfekt. Wenn ihr freitags oder samstagabends mit mir unterwegs gewesen wärt, zwischen 17 und 20 oder 21, da wäre es euch himmlisch Angst geworden wahrscheinlich. Wir haben nicht nur Cola und Fanta getrunken, wir haben auch anderes Getränk ausprobiert und hat uns geschmeckt auf einmal. Aber mein Leben, meine Beziehung zu Jesus war auf einmal da. Ich wollte diesen Jesus mehr und mehr kennenlernen. Ich wollte Bibel lesen, es war kein Pflichtprogramm. Und ich wollte wissen, was Jesus aus meinem Leben vorhat. Und habe ihn gefragt und habe es ihm hingelegt. Meine Ausbildung, nachher meine Weiterbildung. Ich habe immer wieder hingelegt und immer wieder gab Stationen, wo ich gesagt habe, keine Ahnung, was du mit mir vorhast, Herr Jesus. Und immer wieder hingelegt und Gott hat das, was ich hingelegt habe, hat es gesegnet. Und bis heute muss ich sagen, das, wo ich Jesus was anvertraue und hinlege, da entsteht Segen. Und da, wo ich selber rumkämpfe, selber rumwurschtle, da bleibst du eine Baustelle in meinem Leben. Ich wünsche uns das, dass wir von diesem Kennen, wo wirklich ein Geschenk ist, ich will es nicht kleinreden, es ist ein Riesenvorrecht, hier groß zu werden, aufzuwachsen. Aber es geht darum, Jesus persönlich kennenzulernen und ihm sein Leben anzuvertrauen. Und dann geht er Schritt für Schritt mit uns mit. Und ohne Scham dürfen wir immer wieder umkehren auch. Und vielleicht auch heute sagen, ich möchte wieder, Herr Jesus, in diese persönliche, in diese intime Beziehung mit dir kommen. Lasst uns beten. Danke, Jesus, dass du alles für uns getan hast am Kreuz. Und das ist das wichtigste und größte Ereignis für die ganze Weltgeschichte und für mich persönlich und für uns, dass wir unter deinem Blut stehen dürfen und dass dadurch du das Vorzeichen gedreht hast, dass wir eine Beziehung haben dürfen zu dir. Aber du möchtest uns nicht nur unsere Schuld vergeben, sondern du möchtest uns auch erneuern. Du möchtest uns frei machen von unseren Gewohnheiten. Du möchtest uns mit uns Schritt für Schritt in die Beziehung mehr und mehr gehen. Du möchtest unsere Augen öffnen, dass wir nicht blind sind für das, was du vorhast, für deine Gegenwart. Und du möchtest uns immer wieder in diese Freiheit mit dir rufen. Keine Ahnung, Herr Jesus, wo jeder Einzelne heute hier steht, aber es ist nur ein kleiner Schritt, wieder ganz neu einfach zu sagen, Herr Jesus, ich möchte zu dir, ich möchte dich lieben, ich möchte dir mein Leben geben, ich möchte dir etwas anvertrauen und hilf mir, Herr Jesus. Du weißt auch genau, wo ich scheitere, wo ich versag. Das ist kein Problem für Jesus, sondern der Schritt zu Jesus, das ist das Einzige, was wir tun müssen. Hab Dank dafür, Herr Jesus. Amen.